Der Aufbau der Bundeswehr war die Hauptaufgabe, die Strauß als Verteidigungsminister zu leisten hatte. Anfangs war oft bezweifelt worden, dass er dafür der richtige Mann sei.
Man sagte ihm nach, er selbst habe den Ausspruch getan, wie er jemals ein Gewehr wieder anrühre, dem möge die Hand abfallen.
Strauß bestritt diesen Satz.
Ich lehne Gewaltanwendung, einschließlich militärischer Gewaltanwendung, als Mittel zur Erreichung politischer Ziele innerhalb eines Landes oder zwischen den Völkern bedingungslos ab. Ich habe ohne Zweifel eine Reihe von Reden gesagt, sicherlich in der vielleicht in früheren Jahren noch kolorierteren Ausdrucksweise, als ich sie heute habe. Wer ein Gewehr für diesen Zweck in die Hand nimmt, wie es unter Hitler ja geschehen ist, mit dem bekannten Erfolg, dem soll die Hand abfallen.
Die Bundeswehr sollte eine in jeder Hinsicht moderne Armee werden. Für überholte Vorstellungen vom Soldaten sollte kein Platz mehr sein.
Wenn wir keinen Soldaten bräuchten heute, dann sollten wir uns auch keine Soldaten halten. Die Zeit, wo man Soldaten um der Ehre, um des Prestiges, um der nationalen Ambitionen willen oder weil es nun einmal zur geheiligten Tradition gehört, das Bild der Uniformen zu sehen, vom Manöverball bis zur Parade. Über diese Kinderkrankheiten des embryonalen Nationalismus sind wir doch hoffentlich längst hinausgekommen.
Dennoch erhoben sich gegen den Wehrbeitrag und die Verteidigungspolitik Widerstände, die schwer zu meistern waren.
Die Bundeswehr stand von vornherein ja unter der Belastung, sind wir eine Bürgerkriegsarmee. Schärfter Druck Moskaus gegen die deutsche Aufrüstung, dazu das gefährliche Wort Remilitarisierung, denn Remilitarisierung heißt eigentlich Wiederherstellung militaristischer Gesinnungen und Zustände. Was wir getan haben, war die Herstellung eines Minimums an militärischer Verteidigungsfähigkeit und damit Bündnisfähigkeit und nicht ein Akt der Remilitarisierung.
Adenauers politischer Kurs wurde mit einem geläufigen Schlagwort Politik der Stärke genannt. Strauß war bemüht, Missverständnisse, die das zweideutige, aggressiv klingende Wort auslösen konnte, zu klären.
Politik der Stärke heißt doch im Zeitalter der Atombombe, das heißt noch deutlicher gesagt, der Existenz der Wasserstoffbombe auf beiden Seiten, heißt doch Politik der Stärke niemals mehr, dass man durch einen militärischen Druck mit dem Risiko des Dritten Weltkrieges irgendwelche territorialen Veränderungen und dann notfalls auf dem Wege der Gewalt herbeiführen will. Politik der Stärke heißt, so stark zu sein, dass die eigene Entscheidungsfreiheit nicht durch Druck von feindlicher oder unfreundlicher Seite aus beeinflusst oder ins Gegenteil verkehrt werden kann.
Oder ein anderes Mal.
Es ist niemals von uns, von einer Politik der Stärke, im Sinne einer ultimativen Drohung gegenüber der Sowjetunion gesprochen worden. Politik der Stärke heißt für uns nichts anderes, als gemeinsam mit unseren Bundesgenossen uns die Verhandlungsfreiheit zu sichern. Haben wir sie nicht mehr, wird mit uns auch niemand mehr verhandeln.
Einen heftigen Streit löste die Frage der atomaren Bewaffnung aus. Als Verteidigungsminister hatte Strauß vorgeschlagen, die europäischen Streitkräfte der Atlantikpaktstaaten,
das heißt also auch Verbände der Bundeswehr,
mit taktischen Atomwaffen auszurüsten.
Wir wollen doch keine Ausstattung der Bundeswehr mit Atomwaffen, damit eine deutsche Nationalarmee in die großdeutsche Zukunft marschieren kann oder ähnliches. Wir wollen keine Atomwaffen in deutschen Händen, wir wollen keine Atomwaffen in deutscher Verfügungsgewalt und wir wollen auch diese Sache nicht für die Bundeswehr, sondern für die der NATO unterstellten Einheiten aller europäischen Bundesgenossen.
Unermüdlich verfocht Strauß dieses Konzept.
Der Zweck jeder modernen Bewaffnung dient nicht dazu, diese Bewaffnung anzuwenden. Wenn ein Angreifer über Atomwaffen verfügt, ohne sie anzuwenden, und er steht einem Verteidiger gegenüber, der sie nicht hat, deshalb sie nicht anwenden könnte, ist der Angreifer allein mit seinen konventionellen Mitteln deshalb in einer erdrückenden Überlegenheit, weil der Angreifer auf engstem Raume dichte Truppenmassen konzentrieren kann, während der Verteidiger in der Ungewissheit, ob der Angreifer Atomwaffen anwendet oder nicht, sie weit auseinanderstreuen muss.
Sicherheit für Europa, so lautet der Grundsatz von Strauß, gibt es nur dann, wenn der Angreifer die Gefahr, in die er sich selber begeben würde, nicht abschätzen kann.
Das Wesentlichste ist, dass jeder, der zur Waffe greift in Europa, mit einem unkalkulierbaren Risiko rechnen muss. Wenn er glaubt, das Risiko kalkulieren zu können, er könne sich an die Grenze des Risikos allmählich herantasten. Dann allerdings werden sehr unruhige Zeiten kommen. Es ist falsch, von den Atomwaffen alles zu erwarten. Es ist aber auch falsch, von den konventionellen Waffen alles zu erwarten. Also braucht man beides und man muss festlegen, wo etwa die optimale Grenze liegt. Es darf niemand auf den Gedanken kommen, dass der Westen den größten Teil seiner konventionellen Streitkräfte gewissermaßen allmählich vernichten lassen würde, bevor er zu den Atomwaffen greift.
Um das Risiko eines Angriffs der Kalkulation zu entziehen, plädiert Strauß dafür, dass außer den Amerikanern auch eine gemeinsame europäische Atomstreitmacht über nukleare Waffen verfügt. Diese Verteidigungsgemeinschaft soll durch Zusammenlegung des britischen und des französischen Atompotenzials entstehen.
In einer berühmt gewordenen Rede vor der Georgetown-Universität Washington formulierte Strauß im Jahr 61 das Konzept einer Atlantischen Union.
Wie soll die Architektur der Atlantischen Gemeinschaft sein? Man sollte von vornherein alle Gesichtspunkte ausschalten, die etwa darauf hingehen, die Amerikaner aus Europa zu verdrängen und Europa zu einer unabhängigen dritten Kraft zu machen. Für uns war immer die Frage, wie kann man Europa zu einer zweiten Kraft machen? Ich habe damals in meiner Rede vor der Georgetown-Universität einen Versuchsballon gestartet. Ich habe damals gesagt, dass die Fähigkeit, sich gegen einen Angreifer zu verteidigen, spiegelbildlich ausgedrückt, die Fähigkeit, eine abschreckende Wirkung auszuüben, weil heute nicht mehr der Erfolg der militärischen Verteidigung in der militärischen Aktion, sondern die Verhinderung der militärischen Aktion das einzige Ziel jeder vernünftigen Verteidigungspolitik sein kann. Ich habe ausgeführt, dass die Fähigkeit, sich selbst in diesem Sinn zu verteidigen, das wesentliche Merkmal der Souveränität ist. Und habe gefragt, ob unter diesen Umständen unsere amerikanischen Freunde bereit wären, für bestimmte Entscheidungen eine gemeinsame atlantische Souveränität, repräsentiert in einer atlantischen Spitzenautorität, da die Amerikaner offensichtlich nicht bereit sind, Teile ihrer Souveränität auch in europäische Hände zu legen, wie umgekehrt die Europäer das Hauptmerkmal ihrer Souveränität, nämlich sich gegen einen Krieg durch eine Politik der Abschreckung sichern zu können. Die Fähigkeit der Europäer in amerikanischen Händen liegt, war die Schlussfolgerung daraus, die atlantische Architektur sich so vorzustellen. Ich möchte es in Form eines Bildes bringen, nämlich das Bild der atlantischen Brücke mit zwei Hauptpfeilern. Ein Hauptpfeiler, die Vereinigten Staaten von Amerika, ein Hauptpfeiler, die politische Union, hoffentlich später, die Vereinigten Staaten von Europa.
Strauß wollte nicht die Stellung Amerikas schwächen, wohl aber die Rolle Europas stärken.
Es ist ein Lebensgesetz unserer Zukunft, die europäisch-amerikanische Bindung aufrechtzuerhalten. Und ich betrachte auch das Atlantische Meer als das Mittelmeer der modernen Zeit. Nur muss jetzt die Konsequenz gezogen werden, dass die Balance hergestellt wird.
Die negative Antwort der Amerikaner auf den Vorschlag einer Atlantischen Union war der Auftakt zur Krise, in die Strauß in den folgenden Jahren geriet.
Nach dem Ausscheiden aus der Regierung verlagerte sich seine politische Aktivität.
Zunächst musste Strauß seine Basis in der Partei, die durch die Affären gelitten hatte, wieder befestigen. Im Sommer 1963 bestätigte ihn die CSU als Vorsitzenden der Partei.
Die Feststellung, die Strauß schon ein paar Jahre früher getroffen hatte, war damit erfüllt.
Mein Chef ist mein Gewissen.
Strauß hatte nun weder einen Kanzler noch einen Parteivorsitzenden über sich. Sein Einfluss und seine Machtstellung waren geringer als in der Ministerzeit, doch seine Bewegungsfreiheit, sein politischer Spielraum war größer.
Die, wie er sagte, freie parlamentarische Wildbahn bot manche Vorteile, die er zu nutzen verstand. Eine Zeit lang galt Strauß als der Führer der sogenannten deutschen Gaullisten.
Hier bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass ohne einen politischen Akkord zwischen Frankreich und Deutschland eine gemeinsame europäische Politik nicht möglich ist. Die kann auch nicht ersetzt werden durch den Akkord zwischen Bonn und einem anderen Lande in Europa oder durch einen Akkord zwischen zwei anderen europäischen Ländern. Ich habe weiter gesagt, dass gegen Frankreich und Deutschland auch keine europäische Politik errichtet werden kann, sodass die naturgemäße Schlussfolgerung heißt, jede europäische Politik muss auf einem Übereinkommen auf einem politischen Akkord zwischen Frankreich und Deutschland aufgebaut sein.
Strauß konnte in seinem Urteil noch schärfer sein.
Dass de Gaulle in Moskau deutsche Ostpolitik macht, wenn wir nicht bereit sind, mit ihm gemeinsam eine gewisse Westpolitik. Aber zu sagen, in der Westpolitik, da wird de Gaulle verurteilt und als Saboteur der NATO und der europäischen Einigung an die Schandmauer gestellt. Aber in der Ostpolitik muss er selbstverständlich für uns eintreten.
Gewisse Tendenzen de Gaulles fand Strauß allerdings unverständlich.
Keine europäische Nation ist heute mehr in der Lage, Mittlerrolle zwischen Washington und Moskau, Mittlerrolle zwischen Washington und Peking oder Mittelrolle zwischen Peking und Moskau zu spielen. Man kann das Gesetz des Quantitativen nicht ignorieren.
Die schwache politische Leistung Erhards und seiner Regierung bereitete dem Abgeordneten Franz Josef Strauß die Plattform eines Sprechers der Opposition in der Koalition. Anfangs hielt sich Strauß merklich zurück und kleidete seine Kritik noch in positiv klingende Worte.
Wir brauchen keine neue Politik, sondern wir brauchen zeitgemäße Ideen zur Erfüllung und Fortsetzung der alten Politik.
Später wurde Strauß etwas deutlicher.
Wirtschaftliche Kraft münzt sich nur dann in politische Stärke um, wenn eine entschlossene Politik wirtschaftliche Kraft und politische Stärke so kombiniert, dass das eine dem anderen entspricht. Man kann auf die Dauer nicht sich als wirtschaftlichen Riesen in Anspruch nehmen und als politischen Zwerg behandeln lassen.
Auffallend war, dass Strauß in seiner politischen Orientierung neben den auswärtigen Angelegenheiten und der Verteidigung nun auch den Problemen der Wirtschaft sein Augenmerk zuwandte.
Er demonstrierte diese Verbreiterung seiner Interessen in der sogenannten Putt-Putt-Rede vom Januar 64 und verblüffte das Parlament dabei durch wirtschaftstheoretische Kenntnisse komplizierter Natur.
Und deshalb beginnt es nicht beim Input zum Output, sondern hier geht es zurück vom Output zum Input. Ich weiß, was Sie meinen. Sie sprechen von dem Problem der höchsten Kostenergiebigkeit. Man könnte es auch anders ausdrücken, des Kostenoptimums. Das Kostenoptimum ist doch der Punkt, wo sich die Stückkostenkurve mit der Grenzkostenkurve schneidet.
Längst hatte sich angekündigt, dass Strauß wieder im Kommen war. Höhepunkt dieser Entwicklung war seine Rede während der Aussprache über die Regierungserklärung im Herbst 65.
Der Kanzler hatte seine Erklärung unter das Motto gestellt, die Nachkriegszeit ist zu Ende.
Diese Behauptung Erhards widersprach Strauß.
Ist die Nachkriegszeit wirklich zu Ende? Die Opfer, die politische Verfolgung, Krieg und Nachkriegsschäden gefordert haben, werden wohl erst in der nächsten Generation, die aktiv und passiv an diesen Ereignissen nicht mehr unmittelbar beteiligt war, vergessen werden. Für uns ist im großen politischen Rahmen gesehen die Nachkriegszeit erst dann zu Ende, wenn wir wieder ein gerechtes Urteil der Welt über das deutsche Volk erlangt haben. Wenn dieses Deutschland im Rahmen einer europäischen Staatengemeinschaft seinen Platz bekommen hat, also aus dem labilen Gleichgewichtszustand, in dem es sich ohne europäische Einigung zwangsläufig befinden muss, zu einem stabilen Gleichgewichtszustand gelangt ist.
Den Appell an das Selbstbewusstsein der Deutschen bezeichneten manche als Nationalismus.
Gewiss hat Strauß mitunter auch auf der nationalen Klaviatur gespielt, vor allem dann, wenn es im Wahlkampf um die Stimmen der Heimatvertriebenen ging. Doch im Großen und Ganzen tut er sich leicht nachzuweisen, dass Nationalismus nicht seine Tonart ist.
Im Bundestag rief er aus:
Waren wir nicht die Ersten, die dem Grundsatz einer verstaubten und überholten Souveränitätsvorstellung der Nationalstaaten vom Typ des 19. Jahrhunderts abgeschworen haben? Waren wir nicht die Ersten, die den Vorwurf der Vorleistungen an das westliche Ausland, möchte sagen, mit einem gewissen Stolz getragen haben, weil dieser Vorwurf in Wirklichkeit eine Ehrenerklärung war, dass wir uns bemüht haben, das verpfuschte Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen Nachbarn in Ordnung zu bringen.
In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit hat Strauß im April 66 als erster den Satz gewagt, dass die Idee der Rückkehr zu einem verkleinerten Bismarckreich unhaltbar geworden sei.
Er sagte:
Ich glaube nicht an die Wiederherstellung eines deutschen Nationalstaates, auch nicht innerhalb der Grenzen der vier Besatzungszonen.
Als einer der ersten in Bonn hat Strauß den absoluten Vorrang der staatlichen Einheit bestritten und den Wert der Wiedervereinigung relativiert.
Ist es denn wirklich die Wiedervereinigung, was uns in erster Linie drängt und quält und bedrückt und treibt? Es ist doch weniger die Wiedervereinigung im Sinne der Wiederherstellung der staatlichen Einheit Deutschlands. Es ist doch mehr das Herzensanliegen der Wiederherstellung demokratischer und menschenwürdiger Zustände in diesem Gebiet.
Allerdings kam damals im Jahr 58 für die meisten dieser Gedanke zu früh. Er trug Strauß manche Anfeindung ein.
Ich bin der Meinung, für die ich auch viele Prügel bekommen habe, dass die deutsche Frage eine Folge der weltgeschichtlichen Katastrophe des Hitlerregimes, der anschließenden Politik auch der großen Siegermächte ist und dass diese Frage nicht einfach durch so krampfhafte Überlegungen oder durch hektische Versuche
einfach vom Tisch gewischt oder in nichts aufgelöst werden.
Was zunächst als Verrat am sogenannten gesamtdeutschen Auftrag gegolten hatte, ist inzwischen als Fortschritt erkannt.
Die heute schon allgemein übernommene Formel von der Europäisierung der Deutschlandfrage geht auf Franz Josef Strauß zurück.
Sie besagt, dass die Spaltung nicht allein Deutschland, sondern das ganze Europa betrifft. Deshalb werden die Teile Deutschlands erst und nur dann wieder zusammenfinden, wenn sich die getrennten Teile Europas einander nähern und eines Tages vereinigen.
Natürlich darf eine europäisch ausgerichtete Politik nicht nur nach Westen schauen. Man hat Strauß zuweilen den Vorwurf gemacht, er behindere eine aufgelockerte Ostpolitik.
Diese Kritik lässt außer Acht, dass Strauß immerhin einer der wenigen war, die schon zu Erhards Zeit öffentlich von der Möglichkeit diplomatischer Beziehungen zu osteuropäischen Staaten sprachen.
Ich halte eine Modifizierung der Hallstein-Doktrin in erster Linie dort für möglich. Mit den Staaten für möglich, die keine freie Wahl haben, ob sie Herrn Ulbricht anerkennen wollen oder nicht.
Im Jahr 66 erschien ein Buch von Strauß mit dem Titel Entwurf für Europa. Es fasst die Gedanken zusammen, die Strauß zum Thema der europäischen Einheit entwickelt hat, angefangen von jenem Bekenntnis, das er mitten im Kalten Krieg im Jahr 55 abgelegt hat.
Mögen alle Teufel der Verwirrung losgelassen sein. Die Sowjets sollen sich abfinden damit, dass die europäische Einigung an der Bundesrepublik Deutschland nicht zum Scheitern gebracht werden kann. Sie sollen wissen, dass Europa immer im Lager des Friedens stehen wird.
10 Jahre später formulierte Strauß seinen Standpunkt so.
Die Aussage wäre unvollkommen, wenn ich nicht sagen würde, sind wir bereit, das Erstgeburtsrecht der deutschen Souveränität jederzeit in eine europäische Gemeinschaft einzubringen und damit für unsere Nachbarn im Osten und im Westen, im Norden und im Süden, den von der kommunistischen Propaganda gebrauchten und missbrauchten Alpdruck zu nehmen, dass eine große deutsche Nation mit 80 Millionen Einwohnern, wiedervereinigt, großes Wirtschaftspotenzial, eines Tages auch ein gleichstarkes militärisches Potenzial repräsentieren und deshalb zu einer neuen Belastung der europäischen Geschichte führen würde.
Das Europa der Sechs, die Brüsseler Wirtschaftsgemeinschaft, so fordert Strauß, muss durch die Aufnahme Englands zum Europa der Sieben werden und für weitere Beitritte offen sein.
Ein Dreieck der Hauptstädte Paris, London, Bonn soll der Kern neuer Entwicklungen sein.
Die Aufgabe des Bundesfinanzministers, die Strauß unter Kiesinger in der Großen Koalition übernahm, hat scheinbar wenig mit dem zu tun, was Strauß bisher in der Politik vertreten und vorgestellt hat.
Dennoch gehört die Finanzpolitik durchaus zu jenem Bereich, der nicht nur für Deutschland, sondern auch für Europa entscheidend ist.
Und zwar einmal wegen der internationalen Verflechtung auf diesem Gebiet, sodann, weil in der gegenwärtigen Situation der Finanzminister im Kabinett neben dem Kanzler und Wirtschaftsminister das stärkste Gewicht hat.
Er ist verantwortlich für die Währung, mitverantwortlich für die Konjunktur.
Ich habe mich immer gegen die Vorstellung gewendet, dass es eine wirtschaftsneutrale Finanzpolitik gäbe, deren Folgen etwa genauso sind, als wenn es keine Finanzpolitik gäbe, wo 34 bis 35 Pfennig jeder Mark, die in Deutschland verdient wird, durch die öffentlichen Kassen gehen, in Gestalt von Steuern knapp zwischen 23 und 24 Pfennig und weitere 10 Pfennig in Gestalt von sozialen Zwangsabgaben. Da kann die Frage der Einnahmeseite, der Aufkommensseite, genauso wenig wie die Frage der Verwendungsseite wirtschaftlich neutral gestaltet werden. Absolute Stabilität des Preissystems ohne Bewegungen, eine voll ausgeglichene, aufgehende Zahlungsbilanz und dazu noch echte Vollbeschäftigung und in Verbindung damit ein optimales Wachstum sind natürlich Anhaltspunkte, sind erstrebenswerte Ziele, aber ich glaube, niemand wird sich einen Zweifel darüber hingeben, dass es hier sich nicht um Werte handelt, die man in chemischer Reinheit oder mit mathematischer Präzision erreichen kann. Die Vorstellung der Stabilität für sich allein ein Idealziel, sozusagen ein Wert um seiner selbst willen wäre, ist genauso falsch wie die Haltung, dass Wachstum gleichgültig um welche Konsequenzen damit ausgelöst werden, für sich allein schon ein Wert um seiner selbst willen ist.
Kiesinger verglich die Aufgabe, die Strauß zu vollbringen hat, den Ausgleich des Haushalts und die Finanzplanung, mit einer Herkulesarbeit. Auch Strauß ist sich der Schwierigkeiten bewusst.
Und der rasche technische Fortschritt, die Tatsache, dass die Menschen auf immer kleinerem Raume unter immer größeren Schwierigkeiten und Bedingungen, Reinhaltung von der Gewässer und der Luft und so weiter, zusammenleben müssen, erfordert einen Aufwand, einen Ausmaß an öffentlichen Investitionen,
der in Verbindung mit dem rasenden technischen Fortschritt, zum Beispiel in der Medizin, siehe Kosten für Krankenhäuser, Einrichtungen und Ähnliches, einen Finanzbedarf schafft, der uns sehr bald zwingen wird, zu sehen, dass zwischen konsumorientierten Sozialleistungen und ihren Steigerungen einerseits und dem unabweisbaren Zwang einer zukunftsorientierten Finanzpolitik andererseits ein Konkurrenzverhältnis besteht, das man nicht durch Addition oder halbe-halbe Befriedigung beider aus der Welt schaffen kann. Dass man weder durch Erhöhung der Steuerschraube überwinden kann, noch etwa durch gleichmäßige Bedienung des einen wie des anderen Sektors. Der Schwerpunkt des Ausgabenzuwachses, der aufgrund nach wie vor steigender, wenn auch langsamer steigenden Einnahmen möglich sein wird, muss gerade im Hinblick auf weitere wirtschaftliche Entwicklung und weiteres wirtschaftliches Wachstum von rein konsumorientierten Leistungen auf Sozialinvestitionen vierdimensionaler Art mit gewissen Verzichten gegenüber zumindest Zukunftserwartungen vorgenommen werden.
Die Lösung dieser Probleme braucht Zeit. Auch ein Politiker und Minister kann nur mit Gelassenheit abwarten, wie eines Tages das Urteil über ihn lauten wird.
Das Temperament, mit dem ich diesen Zielen gedient habe, hat sicherlich im Laufe der Jahre nicht zugenommen, aber ausgereicht, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, dass diese Ziele auch von denen übernommen worden sind, die sie ursprünglich bekämpft haben. Im Übrigen werde ich ja meine wahren Eigenschaften erst bei meiner Grabrede vernehmen.